Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Er will mit der Branche grundsätzlich aufräumen, so hat das Hubertus Heil formuliert. Die Branche, das ist die Fleischindustrie, und es geht um die Werkverträge.
Die Zeit der Selbstverpflichtung und der Absichtserklärung ist vorbei. Wir beenden vor allen Dingen die organisierte Verantwortungslosigkeit in dieser Branche, die eine Gefahr geworden ist für die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der gesamten Bevölkerung.
Die Bundesregierung hat heute ein Gesetz auf den Weg gebracht. Das heißt offiziell Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz. Könnt ihr gerne auswendig lernen. Der wichtigste Punkt darin lautet, Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie, die sollen verboten werden. Und wir gucken uns im frischen Podcast vom Update am 29. Juli nochmal an, was ist eigentlich so problematisch an diesen Werkverträgen und was müsste sich bei dieser Art von Vertrag generell ändern. Außerdem habe ich telefoniert mit dem Bürgermeister von Wacken. Ja, und der ist schon niedergeschlagen, weil dieses Wochenende kein Wacken-Festival.
Das ist fatal eigentlich, dass es ruhig ist. Und damit kommen wir eigentlich noch gar nicht so gut zurecht, finde ich.
Axel Kunkel hat mir sehr ehrlich und offen erklärt, was das für so eine kleine Gemeinde heißt, wenn eben so ein Riesenfestival wie Wacken wegen Corona ausfallen muss. Klar, es geht auch ums Geld, aber nicht nur. Mehr in den kommenden 30 Minuten. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Corona funktioniert ja wie eine Lupe. Alles wirkt größer, man erkennt Dinge genauer. Auch Dinge, die schon länger nicht gut sind, die aber toleriert wurden. Unter welch katastrophalen Bedingungen in der Fleischindustrie gearbeitet wird, das ist durch Corona nochmal besonders deutlich geworden. Besonders in der Kritik stehen ja da die Werkverträge und die sollen verboten werden für Schlachtbetriebe. Arbeitsminister Hubertus Heil hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt und das Bundeskabinett hat den heute beschlossen. Angelika Ganserer vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung forscht seit vielen Jahren zu Werkverträgen und mit ihr gucken wir uns nochmal an, was daran problematisch ist. Frau Ganserer, was ist ein Werkvertrag? Wozu ist er gut?
Ja, also ein Werkvertrag ist tatsächlich ein sehr wichtiges Instrument zur Kooperation zwischen Firmen und auch um die Arbeitsteilung zu regeln. Mit so einem Werkvertrag beauftragt ein Unternehmen ein anderes, um bestimmtes Werk zu erbringen. Meistens wird dafür ein festgesetzter Preis im Vertrag eingetragen. Und dieses Werkvertragsunternehmen ist dann letztendlich verantwortlich für die Erstellung des Werks und hat das fehlerfrei und entsprechend der vertraglich vereinbarten Qualität zu liefern.
Aber was ist denn das Werk dann zum Beispiel konkret, jetzt wenn wir bei den Schlachtbetrieben bleiben? Was ist das Werk? Das klingt so abstrakt.
Das klingt sehr abstrakt und tatsächlich lässt sich fast jede Tätigkeit als Werk definieren. Also in so einem Schlachtbetrieb ist es dann eben die Zerlegung und Teilung von 20.000 Schweinen in der Woche.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, an sich klingt das ja jetzt erstmal noch nicht so problematisch. Also Sie haben gesagt, das ist eine Kooperation im Endeffekt zwischen zwei Unternehmen und da soll ein Werk vollbracht werden und am Ende bekommt man das Ergebnis.
Richtig, also grundsätzlich sind Werkverträge auch nicht problematisch. Der Punkt ist allerdings dann, wenn man sich die dahinterliegenden Lohn- und Arbeitsbedingungen anschaut. Also da kann es tatsächlich zu deutlichen Unterschieden kommen. Wenn zum Beispiel ein tarifgebundenes Unternehmen auslagert über einen Werkvertrag an ein anderes Unternehmen, das keinen Tarifvertrag hat, dann ist natürlich auch die entsprechende Kraft, die dort beschäftigt wird, nicht tarifgebunden. Mhm. Das heißt, eine Reinigungskraft in einem metallverarbeitenden Betrieb wird nach Metalltarif bezahlt. In einem Reinigungsdienstleister gibt es auch teilweise Tarifverträge, aber die sind oft deutlich niedriger.
Wie verbreitet sind denn die Werkverträge bei deutschen Unternehmen?
Sehr weit verbreitet. Wir haben in der Umfrage festgestellt, dass über 90% der Firmen Werkverträge in irgendeiner Form nutzen. Und speziell, was aktuell auch dieses Thema ist, On-Site-Auslagerung, also tatsächlich die fremden Arbeitskräfte auf das eigene Firmengelände kommen, das ist auch bei über 50% der Unternehmen vertreten. Und das sind über alle Branchen hinweg, ob jetzt Teile der Produktion oder Reinigung oder Sicherheitsdienstleistungen, da wird alles ausgelagert.
Was sagen Sie denn jetzt als Expertin auf diesem Gebiet? Was müsste sich bei den Werkverträgen generell ändern?
Es müsste tatsächlich etwas transparenter werden, um dann eben auch sehen zu können, was sind das für Löhne, die diesen Werkvertragskräften bezahlt werden im Vergleich zu vielleicht eigens angestellten Stammbeschäftigten. Diese Informationen, die gibt es aktuell nicht. Und deswegen kann man auch schwer Handlungsempfehlungen ableiten aus Forschersicht, weil uns einfach die guten, grundlegenden Daten fehlen hier.
Aber man weiß doch, dass die Festangestellten im Schlachtereibetrieb besser oder mehr verdienen als diejenigen, die über einen Werkvertrag angestellt sind, oder?
Das kann ich Ihnen so nicht sagen, okay. Denn die Beschäftigten, die dort sind, die sind ja teilweise über polnische Firmen beschäftigt und nach polnischem Sozialversicherungsrecht dort gemeldet. Das heißt, ich weiß nicht, was deren Löhne sind.
Sie beschäftigen sich jetzt schon länger mit dem Thema, Sie forschen dazu. Was denken Sie eigentlich gerade jetzt rund um diese Diskussion? Freut Sie das eigentlich im Endeffekt auch, dass man da genauer drauf guckt auf diese Werkverträge?
Ja, ich finde es sehr schön, dass es aktuell ein bisschen im Fokus ist. Denn es gibt tatsächlich noch weitere Themen, die mit Werkverträgen verbunden sind, die in der aktuellen Diskussion ein bisschen untergehen. Werkverträge sind eine Einkaufsentscheidung des Unternehmens, also make or buy, und keine Personalentscheidung. Das heißt, ein Betriebsrat in einem auslagernden Unternehmen hat keinerlei Mitspracherecht. Ausgelagert wird oft an andere Unternehmen, die relativ klein sind, auch keine Betriebsräte im Unternehmen haben. Das heißt, es gibt da natürlich auch deutliche Unterschiede in der Betriebsratsvertretung, widergespiegelt natürlich in Urlaubsansprüchen, Arbeitszeiten und anderen Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen.
Angelika Ganserer vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Sie hat uns hier im Interview im Update erklärt, was an Werkverträgen besonders problematisch ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Germany kennen viele US-Amerikaner aus der Perspektive einer Soldatin oder eines Soldaten. Präsident Trump hatte ja schon im Juni angekündigt, dass bald weniger Angehörige der US-Armee in Deutschland stationiert werden sollen. Ein Grund: Deutschland investiert aus amerikanischer Sicht zu wenig Geld in seine Verteidigung. Jetzt hat das US-Verteidigungsministerium bekannt gegeben, wie viele US-Soldaten Bye-bye Germany sagen sollen. Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie sehen denn die genauen Zahlen aus?
Ja, Verteidigungsminister Mark Esper hat gesagt, dass insgesamt fast 12.000 US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden sollen. Das ist noch mal mehr als vermutet. Bisher war die Rede von wahrscheinlich 10.000 Soldatinnen und Soldaten, aber 6.400 Leute sollen in die USA zurückgeholt werden und noch mal knapp 5.600 in andere NATO-Länder verlegt werden. Macht zusammen eben fast 12.000. Und wo wir schon bei den Zahlen sind, aktuell sind so etwa 36.000 US-Soldatinnen und Soldaten in Deutschland stationiert. Heißt also, etwa ein Drittel der Truppen wird abgezogen.
Okay, das sind die Zahlen. Was bedeuten die denn konkret?
Ja, also aus Sicht der Regionen, in denen die US-Stützpunkte sind, ist das schon zum Teil gravierend. Der SWR berichtet, dass 4 Standorte von dem Truppenabzug betroffen sind. 3 in Bayern, einer in Rheinland-Pfalz. Da werden wohl viele Arbeitsplätze für Menschen aus den Regionen wegfallen. Direkt beim US-Militär beschäftigt sind schätzungsweise 12.000 Menschen. Indirekt hängen weitere Jobs an der Truppenpräsenz. Nehmen wir mal das Beispiel Ramstein, der US-Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz. Der und weitere Einrichtungen in der Region Kaiserslautern bringen nach Angaben des US-Militärs schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die regionale Wirtschaft durch Löhne, Mieten, Aufträge und so weiter.
US-Truppen in Deutschland, da geht es also um Geld rund um die Standorte. Und Geld ist ja letztendlich dann auch der Auslöser für diesen Abzug. Es geht um die deutschen Verteidigungsausgaben. Warum regen sich die USA so darüber auf?
Ja, das hängt mit der NATO zusammen, also mit dem westlichen Militärbündnis, eine internationale Organisation. Und für sowas hat Präsident Trump nicht viel übrig. Er findet, dass die USA immer zu viel Geld ausgeben, zuletzt zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation. Unter anderem deswegen will Trump aus der WHO austreten. Bei der NATO ist es so, dass sich die Mitgliedstaaten des Militärbündnisses darauf geeinigt haben, 2% ihres Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Ziel ist, dass bis 2024 zu erreichen. Deutschland will seine Ausgaben zwar erhöhen, erreicht die 2% aber nicht. Der Bündnispartner USA schon, und das findet Trump unfair.
Und dieser Truppenabzug ist im Endeffekt jetzt die Strafe dafür?
Ja, zum Teil. Auf der anderen Seite ist der Truppenabzug aus Deutschland auch eine Art Belohnung für andere Länder, zum Beispiel für das NATO-Mitglied Polen. Möglicherweise werden dahin Truppen aus Deutschland verlegt. Das macht die US-Streitkräfte aus Sicht des Pentagons flexibler. Profitieren wird wohl auch Italien. Dahin sollen amerikanische Kampfjets verlegt werden. vom Stützpunkt Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Und was ziemlich überraschend heute noch bekannt wurde, das Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte wird von Stuttgart nach Belgien verlegt.
Wie lange dauert es denn, bis alle geplanten, ja, fast 12.000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abgezogen worden sind?
Ja, das kann man jetzt noch nicht beantworten. Verteidigungsminister Esper sagt, dass der Truppenabzug zum Teil innerhalb von Wochen umgesetzt werden soll. Manches wird aber viel länger dauern und einen exakten Zeitplan, den hat die US-Regierung auch noch nicht vorgelegt.
Wie sind die Reaktionen, dass jetzt noch mehr SoldatInnen abgezogen werden als gedacht?
Also in Deutschland noch sehr zurückhaltend. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist da bisher am deutlichsten. Er spricht von einer Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses. In Bayern sind ja auch mehrere Standorte betroffen. Und auch in den USA gibt es viel Kritik an dem geplanten Truppenabzug von Demokraten, aber auch von Republikanern. Da wird zum Beispiel gesagt, der Truppenabzug aus Deutschland sei ein strategischer Fehler, der die NATO schwächen könnte und Russland in die Hände spiele. Könnte also sein, dass der Truppenabzug im Senat und im Repräsentantenhaus blockiert oder zumindest verlangsamt wird. Ja, und falls Trump die Wahl im November verliert, dann könnte sich die Situation auch noch mal grundlegend verändern.
Die Zahl steht. Wie und wann der Abzug kommt, ist noch nicht ganz klar. Knapp 12.000 US-SoldatInnen sollen aus Deutschland abgezogen werden. Hintergründe dazu habt ihr bekommen im Update von Peter Neuhaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist jetzt so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette-Moment. An diesem Wochenende hätte das Wacken-Festival sein sollen, aber wegen Corona geht es denen von Wacken, so wie vielen anderen Festivals auch, fällt aus, wegen ist nicht. In diesem Jahr also keine 75.000 Heavy-Metal-Fans, die diesen 2000-Seelen-Ort Wacken belagern. Okay, es wird ab heute einen Livestream geben, Wacken Worldwide Digital Festival, aber wisst ihr selbst, das ist einfach nicht dasselbe. Und für die Gemeinde Wacken ist in diesem Jahr eben auch alles anders. Wie anders? Das kann uns der Bürgermeister von Wacken sagen, Axel Kunkel. Herr Kunkel, ist es nicht auch schön, wenn es mal ruhiger ist bei Ihnen als sonst um diese Zeit?
Nee, überhaupt nicht. Das ist fatal eigentlich, dass es ruhig ist. Und damit kommen wir eigentlich noch gar nicht so gut zurecht, finde ich.
Was heißt denn, dass Sie kommen noch nicht so gut damit zurecht?
Nee, das ist so ungewohnt, dass wir gerade in dieser Woche, in der das Open Air losgehen sollte, einfach keine Besucher im Ort haben, keine Fans im Ort haben, die das Ganze, ja, beleben, bereichern, die einfach da sind, die sich freuen, die gute Stimmung verbreiten und der ganze Trubel drumherum, Aufbau und so, das fehlt einfach alles. Das ist alles irgendwie ruhig und lethargisch in dieser Woche.
Das heißt, es sind auch wirklich keine Wacken-Fans vorbeigekommen, die jetzt vielleicht doch zelten, einfach weil sie Wacken so sympathisch finden?
Nee, das sind nicht. Also wir haben ein paar Besucher, die in den Ferienwohnungen und einzelnen Zimmern wohnen, die Zimmer gebucht hatten. Die sind da. Also ich sag mal, wir reden vielleicht über 30 Personen. Die sind schon da. Und andere, die dort zelten wollten, haben wir zum Glück bis heute nicht gehabt. Und ich hoffe auch nicht, dass die kommen werden. Denn es gibt keine Zeltplätze, es gibt keine WCs, keine Duschgelegenheiten und gar nichts. Und insofern.
Sie können im Endeffekt auch nichts anbieten, denn es gibt ja kein Festival, ne?
Es gibt kein Festival und es gibt keinen, der das Ganze organisiert. Und insofern ist es auch verboten in diesem Jahr. Und wir müssen uns daran halten und ich hoffe, die Fans halten sich auch dran.
Wie sehr trifft Sie das denn eigentlich als Gemeinde? Also wenn dieses Festival jetzt nicht stattfindet, um das auch einfach nochmal zu verstehen, was für Sie im Endeffekt da alles dranhängt?
Also einmal hängt ja ganz viel dran für die Dorfbewohner, die gerade in der Hauptstraße ihre Vorgärten, Carports, Garagen anbieten, entweder selbst was verkaufen oder verpachten, vermieten für andere professionelle Imbissbetreiber oder Getränkeausschankbetriebe, die dadurch irgendwo richtig Einnahmen verlieren. Und diese Einnahmen, das ist eben das, was sie on top verdienen in einem Jahr, was einfach mal da ist, um mal in Urlaub zu fahren oder besondere Anschaffungen zu machen. Und das fehlt in diesem Jahr. So, für uns bedeutet das auch, wir vermieten zum Beispiel die gesamte Schule an den Veranstalter, so als Logistikzentrum, feste Räume, die er nutzen kann. Da fehlt uns richtig viel Geld. Und als Gemeinde verlieren wir ja Gewerbesteuer. Also unsere einzige Einnahmequelle ist eigentlich die Gewerbesteuer. Und weil man in Deutschland eben Gewerbesteuer auch verrechnen darf aus Vorjahren, die man gezahlt hat und aus dem laufenden Jahr, wo man keine zahlt oder sogar negative Einkünfte hat, dann dürfen die verrechnen und können sie auch zurückfordern. Das haben wir jetzt auch schon gehabt.
Was heißt denn das dann konkret?
Ja, das heißt, dass wir gezahlte Gewerbesteuer von 2019 zurückzahlen müssen. Das ist gesetzlich so vorgegeben. Das Ist in meinen 20 Jahren im Prinzip zweimal bisher passiert, aber nicht wegen dem WOA, sondern wegen anderer Betriebe. Und das ist legal. Und eigentlich ist das Schlimme, ist das Geld, was man schon hatte, hat man ausgegeben.
Heißt aber, reißt bei Ihnen jetzt dann doch ein Loch in die Kasse?
Ja, das ist nicht nur durch das Wegfall WOA, das sind auch andere, die mit dem WOA zu tun haben. Und auch andere Einnahmeverluste, Corona, so, das kann man nicht so richtig sagen, wer das ist. Das würde ich sowieso nicht sagen. Aber wir haben Einnahmeverluste von 500.000 Euro in diesem Jahr. Das ist so das, was wir jetzt so prognostizieren und mit denen wir erstmal umgehen müssen.
Genau, wollte ich gerade sagen, da müssen Sie erstmal mit umgehen. Lassen Sie uns nochmal gucken auf das kommende Jahr 2021. Da ist das Wacken-Festival schon ausverkauft, das weiß man, das wissen wir. Ja. Meinen Sie denn, sind Sie guter Hoffnung, dass das tatsächlich dann auch stattfinden wird in dem kommenden Jahr?
Ja, ich glaube schon, dass das stattfinden wird und ich hoffe das auch. So, das ist jetzt einmal für uns Wacken, aber auch für Deutschland. Wenn solche Veranstaltungen, Rock am Ring oder Hurricane oder sonst wo, Wacken ja auch, nicht möglich sind, dann sind auch irgendwelche Fußballspiele nicht möglich. Und dann ist auch keine WM und EM und Europa-Leichtathletik-Meisterschaften möglich. Dann versinken wir in Lethargie hier in Deutschland. Und es muss irgendwie möglich sein, mit vielleicht anderen Auflagen, Kontrollen, auch diese Großveranstaltung durchzuführen. Wir haben in Wacken Platz. Ich weiß nicht, ob andere den Platz haben, um vielleicht hygienisch etwas auszudehnen, wie gezeltet wird, wie die Duschcamps aufgebaut werden. Ich glaube, da gibt es noch viele, viele Hektar, die zur Verfügung stehen würden. Und wenn wir das in Deutschland, aber das ist auch eine Sache der Bundesregierung, nicht hinkriegen, ja dann gute Nacht Deutschland. Dann weiß ich nicht, was diese ganze Freizeitindustrie noch soll.
Das Wacken-Festival fällt in diesem Jahr aus. Was das für die Gemeinde Wacken bedeutet, das hat uns Axel Kunkel erklärt. Der ist der Bürgermeister von Wacken.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erinnert ihr euch noch? Das war gestern auf der Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut.
Man muss sagen, es ist wirklich überall. Es kann wirklich überall sein. Was wir mitkriegen, was uns berichtet wird, sind Familienfeiern, Hochzeiten, Treffen mit Freunden. Das sind aber auch Ausbrüche am Arbeitsplatz, in Gemeinschaftsunterkünften, auch in Gemeinschaftseinrichtungen.
Ute Rexroth ist das vom RKI. Die umreißt nochmal oder hat da nochmal umrissen, dass Corona im Moment eben überall wieder aufflackert. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Und es wird auch immer mal wieder in diesem Zusammenhang von einer zweiten Welle gesprochen, die jetzt vielleicht kommt. Nur, was heißt das und gibt es diese zweite Welle tatsächlich schon? Ich habe nachgefragt bei Jonas Schmidt-Schanasit, der ist Virologe, forscht am Hamburger Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Herr Schmidt-Schanasit, kann man wirklich schon von einer zweiten Welle sprechen? Weil Corona war ja nie weg in den letzten Monaten, es war ja immer da.
Das ist richtig so und wir müssen mit den Begrifflichkeiten eben sehr vorsichtig sein. Was sagt uns der Begriff zweite Welle und vor allen Dingen der Bevölkerung? So wie ich das verstehe, sagt uns das, dass wir sowohl bei der Reaktion, aber als auch bei der Prävention ein großes Problem haben. Und das sehe ich noch nicht. Und viele Epidemiologen sehen das ähnlich. Auch das Robert-Koch-Institut ist mit dieser Begrifflichkeit sehr vorsichtig. Und ich glaube, es ist hier viel besser, wenn wir eigentlich sachlich den Zustand beschreiben, als mit diesem doch etwas, ja, zwar bildlich schönen Begriff agieren, aber die Schlussfolgerungen daraus, das ist ja das Entscheidende und was wir der Bevölkerung damit sagen wollen. Und mit einer zweiten Welle, glaube ich, verunsichern wir mehr, als dass wir konkret sagen, das und das passiert und das muss gemacht werden.
Das heißt, wo sind wir denn im Moment überhaupt? Also wie würden Sie denn diesen Zustand beschreiben?
Ja, also die Strategie, die Deutschland fährt, ist die Strategie der stabilen Kontrolle. Es geht also darum, die Infektionsherde, sobald sie auftreten, unter Kontrolle zu bringen, dass es zu keiner explosionsartigen Ausbreitung kommt. Dazu brauchen wir eine sehr, sehr gute Teststrategie und eben eine schnelle Intervention der Gesundheitsämter. Das ist das, was wir seit Monaten machen und was wir auch die nächsten Monate machen werden in Deutschland, um eben eine, sage ich mal, Überstrapazierung des Gesundheitssystems in Deutschland zu verhindern. Das ist das Ziel.
Aber würde sie jetzt kommen, diese zweite Welle, auch wenn Sie jetzt noch gar nicht davon sprechen, woran könnte man das denn überhaupt erkennen? Also würden dann die Infektionszahlen noch viel mehr und noch viel explosionsartiger dann eben ansteigen?
Genau, das ist das Problem. Es gibt ja jetzt keine Definition für eine zweite Welle, aber ich verstehe es so, dass, wenn es eine Welle gibt, man eben von einer Welle überrollt wird und man dann eben nicht die Möglichkeit hat, eben eine stabile Kontrolle, also das, was wir jetzt gerade machen, durchzuführen. Das wäre für mich eine zweite Welle und das kann man natürlich dann auch nur aus der Rückschau sagen. Insofern wäre das immer der Blick zurück und dann können wir das sagen. Und wir sehen auch in anderen Ländern, dass das natürlich haben Epidemien, Pandemie immer einen wellenartigen Verlauf. Manche, da ist das stärker ausgeprägt, bei anderen ist das sozusagen ein einheitlicher Anstieg. Also das führt uns nicht weiter mit diesen Wellen, das ist letztendlich auch eine Binsenweisheit. Wir müssen einfach die Situation beschreiben und vor allen Dingen die Schlussfolgerung klar kommunizieren. Das ist das, was der Bevölkerung weiterhilft.
Und um eben jetzt diesen Anstieg weiter zu vermeiden, müssen wir das machen, was wir bisher auch schon gemacht haben. Abstand halten, Hände waschen, Masken tragen.
Genau, wir müssen nochmal ganz klar sagen, was muss die Bevölkerung machen und was müssen die verantwortlichen Personen, also wir, die Wissenschaft, die Politiker machen, sowohl auf Präventions- als auch auf Reaktionsseite. Präventionsseite, genau das, was Sie gesagt haben für die Bevölkerung. Die berühmte Aha-Regel, Abstand, Hygiene, Masken in den Situationen, wo Abstand nicht möglich ist. Das ist die Basis, damit es zu keiner explosionsartigen Verbreitung kommt. Darauf kann man nicht oft genug hinweisen. Und Prävention darüber hinaus ist eben Aufgabe der verantwortlichen Person in den Schulen zum Beispiel oder auch eben in den Räumen, wo Veranstaltungen stattfinden. Da kann man überlegen, muss hier verstärkt getestet werden, präventiv getestet werden. Das sind dann also wirklich spezifische Präventionsmaßnahmen, die jetzt aber für die Bevölkerung insgesamt erstmal keine Rolle spielen, weil sie eben durch verantwortliche Personen durchgesetzt organisiert werden müssen.
Wie viele sogenannte Wellen könnten denn überhaupt noch kommen?
Das können mehrere sein. Legen Sie mich bitte nicht fest, ob das jetzt 20, 30, 40, das kann niemand sagen. Es ist einfach so, dass es einen wellenförmigen Verlauf gibt und wie sich das jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird, liegt einfach an uns. Es geht hier auch um die Amplitude. Wie hoch ist denn diese Welle? Ist diese Welle mit 1000 Neuinfektionen am Tag erreicht oder sind es 10.000 Neuinfektionen? Geht es zurück? Das kann niemand sagen. Aber klar ist, dass wir natürlich diese Höhe der Welle so gering halten wollen wie möglich und das ist das Ziel, worauf wir alle hinarbeiten, um natürlich, das ist unser Hauptziel, einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Das ist ja allen klar. Und für mich bedeutet auch mal zweite Welle dramatische Folgen. Sowohl ein Lockdown, der dann wahrscheinlich notwendig sein wird. Genau das ist das, was wir verhindern wollen. Insofern bitte noch mal ganz vorsichtig mit den Begrifflichkeiten sein, weil eine zweite Welle auch für viele Bürgerinnen und Bürger zu einer unheimlichen Verunsicherung führt.
Jonas Schmidt-Chanassit sagt eben, vorsichtig bei diesem Begriff. Zweite Welle könnte zu Angst, zu Panik führen. Lieber den Zustand beschreiben. Und der ist eben so, dass die Infektionszahlen im Moment bei uns wieder ansteigen bei Corona.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der kleine Lockdown in Deutschland, der war ja für viele wie ein sehr, sehr langes kaugummiartiges Weihnachten. Die ganze Familie ist zu Hause, direkt mehrere Wochen am Stück. Das kann toll sein, das kann gut gehen, das kann aber auch richtig, richtig ätzend werden. Seit einem halben Jahr gibt es Corona in Deutschland und wir sprechen in dieser Woche mit Menschen, für die diese Zeit sehr speziell gewesen ist, aus unterschiedlichen Gründen. Unser Nova-Reporter Martin Krinner stellt euch heute einen Mann aus Hamburg vor, Benjamin Mark, denn für den war dieser Lockdown mit seiner Familie eine echt harte Zeit.
Am Anfang habe ich die Situation eigentlich als ganz schön wahrgenommen, so ein bisschen, als würde man sich so eine Deckenburg bauen und alle verstecken sich da drin und sind einander ganz nah. Dann etwas später war es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich doch auch für mich brauche und wie mir dann die ganze Nähe doch ein bisschen zu viel wurde, was relativ schwierig ist, weil man denkt ja, okay, das eine ist meine Frau und das andere sind meine beiden Kinder. Und man würde doch denken, dass das die Leute sind, mit denen man am ehesten in dieser Deckenhöhle eingeschlossen sein will. Aber tatsächlich merkte ich dann, dass es für mich recht schnell recht viel wurde.
Benjamin Mark ist Autor und Redakteur aus Hamburg und er hat seit einigen Jahren immer wieder schwere Depressionen. Darüber hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein«. Und als es im März so richtig losging mit den Corona-Maßnahmen in Deutschland, musste er mit seiner Familie für 2 Wochen zu Hause in Quarantäne, weil sie kurz vorher in Österreich waren. Und das war natürlich ein Fest für die ständig lauernden Depressionen.
Und die lieben sowas natürlich. Die sind sofort darauf angesprungen, haben sich da kopfüber reingestürzt und gesagt, du bist der schlechteste Mensch der Welt. Wie kann man nur nicht mit seinen Kindern zusammen sein wollen und seiner Frau? Und dann fing so eine Art Feedbackschleife da an bei mir.
Benjamins letzter Klinikaufenthalt ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal ein paar Monate her. Und jetzt wird er mit einer Situation konfrontiert, die auch vollständig gesunde Leute an ihre Grenze bringt. Man kann das Haus nicht mehr verlassen, alle sind ständig daheim, die Kinder können ihre Freunde nicht mehr sehen und sollen jetzt auch noch zu Hause beschult werden.
Und ich habe eben gemerkt, wie diese ständige Nähe und auch dieses ständige Fordern, weil wenn Papa da ist, dann kann man ja auch Sachen von ihm wollen. Das ist auch normalerweise total okay, aber wenn Papa eben 24 Stunden, 7 Tage die Woche da ist und er sich mal hinsetzt und ein Buch liest oder ein bisschen Zeit für sich braucht oder so, dass, wenn man dann sofort auf ihn draufspringt, das ist eben sehr, sehr anstrengend gewesen. Und dann kamen eben sehr schnell auch die Selbstvorwürfe dazu, dass ich gedacht habe, ey, das musst du doch können, das muss doch in Ordnung sein, das sind deine Kinder.
Benjamin ist überfordert. Und um damit einigermaßen klarzukommen, flüchtet er sich in vermeintlich notwendige Hausarbeit. Einen neuen Sandkasten bauen, das Klo fliesen, solche Dinge. Aber das hilft nichts. Während andere Eltern Fotos von den supercoolen Sachen schicken, die sie gerade mit ihren Kindern gebastelt haben, ist er froh, wenn er es mit seinen im selben Raum aushält. Was ihm fehlt, ist Zeit zum Alleinesein. Und er musste sich erstmal trauen, das überhaupt einzufordern.
Wir haben es dann so gemacht, dass wir einen Terminplan gemacht haben, wann ist Frühstück, wann spielen wir, wann Mittag, Abendbrot und so weiter. Und das war relativ gut, diesen Plan zu haben, weil die Kinder auch diese Struktur brauchten und wir eben auch. Und was ich da eingeführt habe, weil es mir auch immer schwerfällt, um Sachen für mich selbst zu bitten, ist eben eine Stunde Ruhe zum Mittag und dann eine Tobestunde, wo ich halt für die Kinder da bin und die Kinder halt auf mir rumspringen dürfen. Wir Quatsch machen, wir Sachen basteln, was auch immer. Und das hat ziemlich gut funktioniert, weil man da eben so eine Beschränkung dann wieder gefunden hat. So, dann ist Papa komplett für euch da, aber den Rest der Zeit ist er zwar da, aber da müssen wir verhandeln, wenn wir was zusammen machen wollen. Das hat relativ gut geholfen.
Inzwischen ist Benjamins Leben wieder halbwegs normal. Die Kinder werden wieder außer Haus betreut und er hat mehr Zeit für sich. Seine Depressionen sind deswegen natürlich nicht weg. Wahrscheinlich werden sie ihn ein Leben lang begleiten. Damit hat er aber inzwischen gelernt zu leben. Und wenn er heute auf die Wochen im Lockdown zurückschaut, dann findet er ganz versöhnliche Töne.
Es war natürlich eine schwierigere Zeit, als es ohne Pandemie vielleicht gewesen wäre. Wobei, ich finde eigentlich alles gut. Manchmal, wenn ich in der Klinik bin, dann denke ich so, ach, was würdest du eigentlich jetzt sonst mit deiner Zeit anfangen? Und wäre das interessanter? Und die Antwort ist meistens nein. Und vielleicht hängt das irgendwie zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Angela Merkel auf Lo-Fi-Beats. Ja, das geht. Angela Merkel auf Lo-Fi-Beats. Könnt ihr gerne haben. Bitteschön.
Das Internet ist für uns alle Neuland. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ich muss leider immer auch ein bisschen lachen, wenn ich das höre. Weil es auch so ungewohnt ist, ne? Angela Merkel, wie sie da so hochpolitische Botschaften im Endeffekt ja sendet, auf diesen entspannten Beats. Das würde jetzt theoretisch noch eine Stunde und 37 Sekunden so weitergehen. Das erspare ich euch, sage euch aber, es gibt sehr, sehr viele dieser Sounds, dieser Videos im Netz. Sogar Parteien laden ihre eigenen Lo-Fi-Musikvideos mit Zitaten ihrer Politiker hoch. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt kann uns dieses Phänomen erklären. Ich bin so froh, Christian. Was steckt dahinter?
Also das, was wir da eben gehört haben, das stammt vom YouTube-Kanal Rob Take. Wer das genau ist, das weiß man nicht. Diesen Kanal gibt es auch erst seit April mit eben solchen Videos. Angela Merkel haben wir schon gehört. Es gibt auch noch eins von Jens Spahn.
Der Ausbruch ist Stand heute wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden.
Also auffällig Das ist auch die Optik des Videos, wenn man das guckt. Jens Spahn lehnt entspannt an der dicken Karre, wurde da so reingefotoshoppt. Angela Merkel, die wir eben gehört haben, die sitzt im Video in einem Zug. Es ist so ein bisschen japanischer Anime-Style. Also draußen zieht die Landschaft vorbei, sie zieht an der E-Zigarette. Lo-Fi-Music steht ja für so Chill-Out-Musik, da passiert nichts Großes. Das soll einfach nur entspannen, beim Lernen zum Beispiel. Und so YouTube-Kanäle wie Chilled Cow, die sind berühmt dafür. Die haben auch so ein Setting. Das Gleiche, auch viele Fans.
Ich muss gestehen, dass ich dieses Zusammenspiel, mich irritiert das maximal, Christian, aber da müssen wir jetzt mit leben. Okay, bei den Videos, die wir gehört haben, das sind ja die ganze Zeit so Politiker-Zitate, ne? Wer guckt sich das denn an eigentlich?
Ziemlich viele. Allein das Merkel-Video, das hatte über 1 Million Views, und dass diese Darstellungsform zieht, das entdecken so langsam die Parteien tatsächlich auch. Also die CSU hat zum Beispiel auf ihrem Freshen-Kanal das hier gedroppt. Alexander Dobrindt mit verheißungsvollen Botschaften auf Lo-Fi-Music.
Wir setzen heute ein starkes Signal. Deutschland schaltet vom Krisenmodus in den Zukunftsmodus.
Ach, wir müssen beide lachen, ne?
Ja. Bisschen schon. Ich habe es halt schon sehr oft gehört. Findest du schon noch witzig?
Ja. Was versprechen sich die Parteien denn davon, wenn die das selbst auch machen?
Also erstmal ganz einfach neue Zielgruppen finden und erschließen. Da probiert man es eben bei Social Media. Und ich habe darüber mit Moritz Kirchner gesprochen, Politologe und Soziologe vom Institut für Kommunikation und Gesellschaft. Es passt in die Zeit eben von YouTube als Nebenbei-Medium.
Tatsächlich sind solche Videos ja nicht unbedingt diejenigen, die ganz bewusst geguckt werden, sondern eher nebenbei laufen. Und daraus resultieren natürlich dann Menschen, die einfach ein Stück weit sich von Politik inspirieren lassen wollen. Und insbesondere jüngere Menschen sind ja besonders affin, was zum Beispiel YouTube anbetrifft. Das heißt, es ist ja gerade für Volksparteien wichtig, diese Zielgruppe zu erreichen, weil sie bei der unterdurchschnittlich abschneiden.
Okay, also ich nehme mit ein bisschen Politik, aber bitte nicht zu viel, um die jungen potenziellen Wähler nicht zu verschrecken.
Ja, mit dem Verschrecken ist das auch so ein Ding. Also solche Videos sind vielleicht mal ganz nett, um sie zu teilen. Also nach dem Motto, schau mal, was es Verrücktes gibt, Angela Merkel mit Beat drunter. Aber wenn jetzt jemand Angela Merkel eh nicht so gut findet, dann ändert so ein Video halt auch nichts. Im Gegenteil, sagt Kirchner, wenn man sich eine Stunde völlig genervt diese Zitate anhört, die man doof findet.
Weil in dem Moment werden ja dann die Antipathien aktiviert und dann werden diese Antipathien ja dauerhaft aktiviert. Das heißt, dann würde das wahrscheinlich so nach hinten losgehen.
Also es ändert im Endeffekt nichts. Die, die den Politiker oder die Politikerin doof finden, die finden die nach wie vor doof, vielleicht sogar noch doofer. Und die anderen sind ja eh schon überzeugt, ne?
Ja, aber tatsächlich kann man die Leute dann noch stärker binden im Idealfall. Also wenn jemand ihn hier so ein bisschen gut findet.
Ich bin Philipp Amthor.
Der macht das auch, okay.
Ja, alle fahren da gerade drauf ab. Also wenn man sich als Fan das eine Stunde anhört, dann kann es sein, dass sich im Hirn unterbewusst neue Synapsen bilden, sagt Moritz Kirchner.
Es gibt in der Sozialpsychologie einen sogenannten Mere-Exposure-Effekt, der besagt, dass wenn ich eine Person nur häufiger treffe, höre oder sehe, dass ein Mehr an Vertrautheit schafft und dieses Mehr an Vertrautheit dann auch ein Mehr an Sympathie gibt. Und es gibt gleichzeitig den Wiederholungseffekt, das heißt, dass die Botschaften auch entsprechend gesetzt sind.
Im Netz gibt es gerade Entspannungsmusikvideos mit Politikerzitaten drin, geht alles viral, und die Parteien, haben wir gerade von unserem Reporter Christian Schmidt erfahren, die hoffen eben auf neue Zielgruppen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.